Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Heute reden wir über den Moor und über die Frage, ob man Hausinschriften, die als rassistisch empfunden werden, zum Beispiel Haus zum Moorenkopf, soll entfernen. Wir reden über problematische Denkmäler, wie das von Alfred Escher, und ganz grundsätzlich über Cancel Culture und Identitätspolitik. Und zwar mit dem Marc Bourgeois. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Herr Bourgeois, in Zürich kennt man sie sonst nicht so, darum fange ich mit einer Frage an, die ich mir ausgelehnt habe. Wer sind Sie?
Also offiziell bekannt bin ich als Kantonsrat von der FDP. Ich bin lange Gemeinderat in dieser Stadt und bin in dieser Stadt geboren, bin in dieser Stadt aufgewachsen. Ich sage immer, ich bin nicht weit gekommen, ich bin nur bis auf Zürich gekommen.
Okay, und das ist relativ.
Ja, das ist relativ.
Das ist kein schlechter Platz zum Sein.
Ich bin nie weiter weggekommen. Und ich habe ein KMU in der Stadt Zürich, wo wir Web-Applikationen entwickelt. Ja, das ist so ein bisschen mein Umfeld. Ich mache stark Gewerbepolitik, zum Teil Verkehrspolitik, Bildungspolitik. Das ist so ein
gut, das sind
mein
so
Hintergrund.
Das ist das, was man auf der Webseite kann lesen.
Ja, genau.
Das sind die reinen Fakten. Und wie tickt der Marc Bourgeois? Warum ist er in einer bürgerlichen, in einer liberalen Partei?
Nicht wegen seinem Namen.
Ja, okay, also nicht, weil der Bourgeois oder der...
Das hat nämlich die Fähigkeit damit zu tun, was viele meinen. Ich bin sehr ein freiheitsliebender Mensch. Ich bin der Meinung, dass jeder in dieser Stadt soll auf seine Art, auf seine Fassung glücklich werden. Und ich stelle einfach fest, dass das immer weniger der Fall ist, dass die Stadt einem immer mehr sagt, wie man richtig lebt, wie man falsch lebt, was das richtige Familienmodell ist, was das falsche Familienmodell ist. Und das geht mir völlig gegen den Strich. Ich sage niemandem, wie sie oder wie er soll leben, aber ich möchte eben selber so leben, wie ich es gerne möchte. Mhm.
Sie sind jetzt im kantonalen Parlament, im Kantonsrat, Sie sind aber lange im Gemeinderat gewesen. Wir reden jetzt heute mindestens vom aktuellen Ausgangspunkt her über etwas, was in der Stadt Zürich gerade aktuell ist, aber wir können sehr gut über das reden. Es geht um den Bericht Rassismus im öffentlichen Raum, der ziemlich viel zu reden gegeben, weil die Idee ist von der Stadt aus, dass man solche Inschriften, wie ich es gesagt habe, würde entfernen, oder wenn man sie nicht entfernt, dass man sie anders tut, sogenannt kontextualisieren. Sie haben dann sich mit dem Thema so quasi als Hobby-Historiker befasst und sich intensiv mit dem Moor befasst. Warum?
Da werde ich vielleicht sehr schnell noch einen Disclaimer vorausschicken und ich glaube, das muss man leider, und auf das kommen wir nachher auch bei der Cancel Culture bei solchen Themen. Erstens einmal, wir reden heute nicht darüber, ob es Rassismus gibt. Wir reden nicht darüber, ob das gut oder schlecht ist. Es ist klar, dass das nicht gut ist. Wir wissen auch, dass es das gibt, auch in der Schweiz, nicht nur in Amerika. Wir reden heute darüber, wie man damit umgehen soll und wie man grundsätzlich mit so historisch belastendem Erbe soll umgehen. Das ist immer das eine. Und das zweite ist, ich rede als, in dem Sinn als Privatperson. Ich bin nicht Historiker, ich bin nicht Soziologe, aber ich beschäftige mich viel mit diesen Themen.
Ja.
Jetzt zu Ihrer Frage, was ist da genau passiert? Oder? Es hat schon seit einiger Zeit einen gewissen Druck gegeben, der dann mit den Bewegungen in Amerika stärker geworden ist, dass man soll die Namen wegnehmen von den historischen Gebäuden in der Altstadt. Und der Stadtrat hat zuerst das gesagt, was ich eigentlich heute noch sage, nämlich, das bringt nichts, mit dem bekämpfen kein Rassismus. Das hat er wiederholt gesagt.
Genau, das ist noch wichtig zum Wissen. Ja. Also, es hat eigentlich eine andere Einstellung gegeben am Anfang, die jetzt plötzlich geändert hat.
Richtig. Und dann ist das passiert, was man macht, wenn man als Exekutiv unter Druck ist. Man delegiert die Verantwortung an Experten. Die macht einen Expertenbericht, oder? Und dann kann man das Prüfarm übernehmen und sagen, ja gut, also, wenn die Experten das sagen, dann wird es okay sein, also machen wir es jetzt so, oder?
Ich will gerne unsere Zuschauer auf ihren Gesichtsausdruck hinweisen, weil der hat so eine gewisse Suffisanz jetzt im Gesicht, in dieser süffigen Kritik an der Exekutive. Das ist ein Vorgang, wo viel passiert in dem Fall.
Ja, er passiert im Moment auch zum Beispiel im Rahmen mit Corona, also die Covid-Taskforce, das ist an sich auch eine Art Delegation von Verantwortung. Natürlich braucht es die wissenschaftliche Meinung, aber gerade in der ersten Phase hat man dort auch gesehen, die hat fast ihre Deutungshoheit übernommen und die Politik hat sich aus der Verantwortung geschlichen. Das hat jetzt zum Glück wieder gekehrt. Aber das ist eigentlich ein klassischer Vorgang, oder? Und es ist völlig klar, wenn man natürlich eine Expertengruppe jetzt, wo halt Fachleute in dem Bereich zusammenkommen, den Auftrag gibt, das aufzuarbeiten, dann ist normalerweise die Lösung nicht, wir machen nichts. Ja. Oder das, dann haben wir ja für nichts Geld verdient, sondern wir machen etwas, ja. Oder? Darum ist es eigentlich klar, im Moment, wo man einen Auftrag an eine Expertengruppe gibt, ändert es so, wie es jetzt geändert hat. Ja. Ich glaube auch nicht, dass das ein Weltuntergang ist. Es ist jetzt nicht so wichtig, ob die 3, 4, 5, 6 Gebäude, ob die ihren Namen verlieren, ihre historische Inschrift, das ist definitiv nicht entscheidend für die Stadt Zürich. Entscheidend ist für mich mehr die Art und Weise, wie wir mit dem ganzen Problem umgehen, wie wir mit dem historischen Erbe umgehen, wie wir auch mit anderen Meinungen umgehen, weil wir müssen schauen, dass wir nicht in die gleiche Falle tappen, wo damals die Leute, die das aufgehängt haben, auch tappen sind.
Wie meinst du das? Das ist
ein gewisses Risiko. Ja. Ich sage ein Beispiel. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass man in 200 Jahren sagt, hey, in der Stadt Zürich sind vor 200 Jahren sämtliche Bilder von schwarzen Personen entfernt worden aus dem öffentlichen Raum. Die Weißen hat man klar, die Schwarzen hat man entfernt, die hat man nicht mehr dürfen sehen im öffentlichen Raum. Ist das kein Rassismus, oder? Und dass also man
das
dann anfängt,
sich umkehren,
das könnte sich umkehren. Ja. Und dass man dann anfängt zu sagen, ja, okay, jetzt müssen wir das alles wieder aufhängen und aufwendig wieder abkratzen, die Farbe, die man drüber gestrichen hat, etc. Wenn man in der Geschichte zurückschaut, dann ist es häufiger so gewesen, also ich kenne fast keinen anderen Fall, dass man Sachen irgendwie Kunstwerk zerstört, überpinselt hat, aus zeitgeistigen Gründen, zum Teil aus religiösen Gründen, was auch immer, und das nachher bereut hat. Es ist selten so gewesen, dass man etwas klar hat und es bereut hat, dass man es klar hat. Es ist häufiger gewesen, dass man es weggetan hat und später gesagt hat, was haben wir nur gemacht, oder?
Ja. Es sind eigentlich zwei Sachen, wo mich interessieren. Das eine ist, ich habe gerne Geschichte und ich finde wichtig, dass man Geschichte versteht. Von dem her habe ich Mühe, wenn man Sachen entfernt, weil was nicht da ist, das geht aus dem Bewusstsein raus. Wir wollen ja nicht zum Beispiel, das ist vielleicht ein krasser Vergleich, dass man den Holocaust vergisst. Das ist einfach ein anderes Beispiel. Und das, was mich jetzt auch interessiert, ist eben die Geschichte von dem Moor. Jetzt kann man sagen, ja gut, das ist jetzt über das, muss man nicht mehr diskutieren. Aber es ist schon interessant, dass der Moor hat eigentlich wahrscheinlich eine andere Geschichte, als man so grundsätzlich heute meint. Weil heute ist es einfach eigentlich ein negativer Begriff, ein abwertender Begriff, auch der Moorenkopf. Und sie haben das ein bisschen angeschaut.
Die ganze Geschichte hat einen engen Bezug zur Schweiz. Und zwar ist der Sankt Mauritius. Das ist der Anführer gewesen von der Thebäischen Legion im 3. Jahrhundert nach Christus.
Also die Thebäische Legion, römische Legion,
ja, aber die ist aus Ägypten gekommen. Ja. Er selber, da gibt's Quellen, die sagen, er sei aus Syrien, dann ist er wahrscheinlich nicht schwarz gewesen, oder er sei aus Nordwestafrika, vom Namen her Mauritius, das ist ein bisschen breiter gewesen als Mauretanien, und da wäre er auch nicht schwarz gewesen. Er wäre wahrscheinlich dunkler gewesen, als wir beide sind, aber er wäre wahrscheinlich nicht schwarz gewesen. Er ist jetzt Anführer von dieser Legion, ist im Wallis stationiert gewesen, und einer von den beiden damaligen römischen Kaiser hat ihm befohlen, er müsse die Christen ausmerzen dort. Das hat damals offenbar im Wallis auch schon viele Christen
gegeben. Im Wallis, ja.
Und er war in Samoris gewesen, das ist auch später militärisch ein bedeutsamer Ort gewesen, auch im Zweiten Weltkrieg in der Schweiz, das ist das Engnis im Wallis. Und der Kaiser ist per Zufall 10 Kilometer weiter weg gewesen, in Martigny, also im Knie vom Wallis. Und der hat also den Befehl bekommen und hat es nicht so lustig gefunden, aus einem ganz einfachen Grund. Seine Legion, die hat zu einem ganz wesentlichen Teil aus Christen bestanden und die haben nicht wahnsinnig Lust gehabt, Christen umbringen, oder?
Ja.
Das hat wiederum der Kaiser nicht so lustig gefunden und hat dann gesagt, jetzt müssen wir die dezimieren, die Legion. Dezimieren heisst, also Dezimus, jeder Zehnte.
Wird umgebracht, ja.
Und das hat dann irgendwie nicht so gewirkt. Dann hat man einfach so lange weitergemacht, bis so gut wie niemand mehr geblieben ist. Ein paar davon sind dann heilig gesprochen worden, weil sie sich eben quasi als Märtyrer dagegen gewehrt haben. Hat dann auch einen Konnex übrigens mit den Stadtheiligen von Zürich. Mit der Verena-Schlucht zum Beispiel im Solothurnischen. Und er ist dann später heilig gesprochen worden. Er ist auch umgekommen dort. Er ist dann heilig gesprochen worden. Es hat dann das Kloster Samaris ist dann irgendwann, ich glaube, 200, 300 Jahre später, errichtet wurde, ist das Kloster, das in Europa am längsten bewohnt, also durchgehend bewohnt war bis heute, oder? Das Lustige ist, dass er ist noch an ganz vielen Orten abgebildet wurde. Und bis im Mittelalter war er weiss gewesen. Also man hat ihn als Weissen abgebildet.
Ja, wir haben gesagt,
man weiss nicht, eigentlich nicht so recht, ob er wirklich irgendwann ist er schwarz geworden. Und heute gibt es Wappen von ihm. Es gibt ja viele Ortswappen, wo er drinnen ist. Mhm. Das sind oft Orte, wo dann St. Mauritius-Kille haben.
Ja.
Auch in der Schweiz.
Oder St.
Dann zum Beispiel in Appenzell, Innerrhoden ist ja ein Heiliger. Es gibt auch, vielfach ist der 22. September das auch St. Mauritius-Tag, oder?
Mhm.
Wird heute noch gefeiert. Auch in Deutschland gibt es viele Orte, die in die Richtung gegangen sind. Und zum Teil ist er weiss und zum Teil ist er schwarz abgebildet. St. Moritz zum Beispiel, da ist er weiss abgebildet. Ja. Er ist aber sehr oft als Krieger abgebildet. Ja.
Aber das ist klar, dass das der Ursprung ist vom späteren Moor.
Das ist vom Namen her der Ursprung. Okay. Und dann ist das im Mittelalter, hat man ja dann ein bisschen vieles miteinander vermischt. Und dann ist der Begriff vom Moor, also das ist abgeleitet, Möhr oder Moor, hat man dann im Mittelalter gesagt, ist dann übergegangen im Prinzip auf dunkelhäutige Menschen, also auf farbige Menschen, hat sich wirklich abgelöst von dem. Aber erst relativ viel später, also ich glaube so 16, 1700, hat man dann den Begriff ausschließlich farbige Leute gegeben und nicht im Prinzip ein Mauritius oder so. Das sieht man zum Beispiel da dran. Es gibt in Deutschland eine Apotheke, die ist gerade im 17. Jahrhundert also eröffnet worden. Und dort steht noch zum schwarzen Moor. Also da hat man noch gesagt, das ist nicht einfach ein Moor, das ist ein schwarzer Moor.
Ja. Oder? Okay.
Das heisst, die Geschichte, ob das jetzt ein schwarzer ist oder nicht, ist eigentlich eine ganz offene Frage. Und der Begriff Moor, der ist eigentlich gewandert von den, wenn man so will, von den Berber bis hin zu den Schwarzen. Ja. Oder? Das ist so ein der Hintergrund von dem Namen.
Okay.
Und dann aber auch vom Moorkopf. Der Moorkopf hat noch mal eine andere Geschichte.
Gut, jetzt muss ich vielleicht einen Disclaimer machen. Eigentlich ist es ja in der heutigen Welt fast ein bisschen komisch, wenn zwei weisse und in meinem Fall ältere Männer nur über das Thema reden. Das habe ich natürlich beachtet und ich habe auch die Gruppierungen angefragt, ob sie auch mitdiskutieren würden, dass man miteinander das anschauen kann. Leider haben alle abgesagt, interessanterweise. Sie haben alle eigentlich Zeitprobleme ins Feld geführt. Das sind Historiker, das sind Leute aus dem Kollektiv von da. Es ist das Integrationsbüro von der Stadt, das den Bericht gemacht hat, Rassismus im öffentlichen Raum. Die haben leider alle nicht zugesagt. Darum reden wir zwei über das. Und wir versuchen das so neutral und offen zu machen, wie das geht. Den Moorkopf haben Sie erwähnt. Der hat einen anderen Ursprung. Der ist ja erst später entstanden nachher als Zuckergebäck.
Ja, richtig. Der ist irgendwann im 17. oder 18. Jahrhundert, soweit man das nachverfolgen kann, in Frankreich entstanden, als Eiweißschaum mit Schokoguss. Und dort hat er an sich auch schon den Namen bekommen. Also, Tête de Nègre, hat man gesagt. Das sagt man, glaube ich, heute noch so in Frankreich. Ja. Und ist dann von Zuckerbeck in Leipzig übernommen worden. Und dort hat man den Moorkopf gesagt. Oder? Das heisst, eigentlich trägt der Moorkopf den Namen von einem möglicherweise Weissen oder arabischer Mensch, ist aber schwarz. Also es ist relativ eine komplizierte Sache und es ist wahrscheinlich weniger Rassismus dabei bei dieser Geschichte, als das man meint, oder?
Ja, das ist eigentlich der springende Punkt. Jetzt ist aber natürlich die Wahrnehmung, dass das heute ein rassistischer Begriff ist und die Stadtpräsidentin sagt zum Beispiel ja, das können wir nicht tolerieren, die Menschen könnten sich gedemütigt fühlen. Durch solche Einschriften an den Häusern ist es dann in ihren Augen korrekt, wenn man die aus dem Grund entfernt.
Also die Stadtpräsidentin hat ja zuerst etwas anderes gesagt und dann ist sie auf die Linie der Experten eingeschwenkt. Oder? Ich bedauere sehr, dass die Gruppierungen nicht gekommen sind, weil ich finde, das ist ein Diskurs, wo man durchaus muss führen, wie weit könnte so Bilder dazu führen, dass sich eben die Bilder im Kopf festigen, oder? Das ist eine Frage, wo für mich nicht so eindeutig ist und wo ich glaube auch in jedem Fall das Gleiche ist. Es gibt gewisse Fälle, wo ich durchaus der Ansicht bin, dass man historische Referenzen muss auslöschen, weil sie aktuell sehr problematisch können sein. Ein Beispiel ist, man hat das Geburtshaus, also das Haus, wo man aufgewachsen ist, vom Adolf Hitler hat man abgerissen, ganz gezielt, damit das eben nicht zu einem Wallfahrtsort für irgendwelche Spinner wird, oder? Und das ist wahrscheinlich ein richtiger Entscheid, oder? Auf der anderen Seite tut man sehr belastete Orte, wie zum Beispiel Auschwitz, die Reste, die dort noch sind, die tut man bewusst nicht abreißen als Mahnmal, oder? Natürlich begleitet mit dem Kontext, aber wenn wir ganz ehrlich sind, viele Leute, die dort hingehen, das sind Schaulustige mit relativ wenig Hintergrundwissen und vielleicht auch Problembewusstsein zu dieser schweren Geschichte.
Aber der Punkt ist gleich interessant, dass man mindestens Erklärungen liefert, in welchem historischen Kontext das etwas steht. Mhm. Und ganz grundsätzlich würde ich jetzt meinen, mit diesen Häuser und eine Hausinschriften, wäre das wahrscheinlich ein guter Weg, dass man eine Tafel montieren würde, wo drauf steht, woher das kommt, was das ist mit dem Semmeris und St. Moritz und so weiter. Ich verstehe die Entfernung irgendwie nicht.
Ja, ich auch nicht. Das wäre eigentlich genau meine Lösung. Ich verstehe durchaus, dass man vor allem dort, wo dann auch noch das so beschriftet ist, also es gibt ja das Haus zum, ich sage jetzt das Wort, wie es so heisst, Negertanz, oder?
Das gibt es in der Stadt Zürich.
Ja, also ist
in Zum Mohrentanz heisst es,
glaube ich. Mohrentanz, richtig heisst es, ja. Genau. Und ich denke, es wäre gescheiter, man würde das lassen. Ich persönlich, wenn ich so Sachen sehe, dann bin ich meistens auch so, schluck ein bisschen leer, weil ich halt in dieser Stadt sozialisiert worden bin und das speziell ungewöhnlich finde. Ich habe jetzt aber nicht beobachtet, dass das irgendwie ein Wallfahrtsort wäre für irgendwelche Radikale oder so, sondern die meisten Leute denken wahrscheinlich so, das ist auch noch aus einer anderen Zeit. Aber es gibt ganz viele Sachen aus anderen Zeiten, wo ich ein bisschen leer schlucke. Also wenn ich sehe, wie irgendwelche eben Christen abgeschlachtet worden sind oder was auch immer, dann schluckt man auch leer. Aber man weiss ganz genau, das ist in anderen Umständen entstanden. Man weiss auch, das hat dort Sklavenhandel gegeben, ja. Das ist unbestritten. Und dann denke ich auch, es wäre viel gescheiter und es würde eben einem auch daran erinnern, dass es das gegeben hat, wenn man das würde in den Kontext stellen, das entsprechend würde erläutern, als wenn man es einfach auslöscht und einfach sämtliche Bilder von farbigen Menschen aus der Stadt entfernt. Mhm. Weil das ist für mich keine Lösung. Das ist kein Umgang mit unserer Vergangenheit.
Ihre Frau ist ja auch Politikerin, sie ist ja im Gemeinderat und sie hat einen Vorstoß gemacht, dass man nicht nur diese Art von Inschriften soll anschauen soll, wo wir jetzt darüber reden, sondern völlig andere, zum Beispiel Plaketten über den Lenin, wo eigentlich unkritisch ist,
ja,
wo sie die Frage stellt, was machen wir denn mit diesen Sachen?
Ja, also ich glaube, was sie vor allem stört, ist der unterschiedliche Umgang mit Geschichte. Bei diesen Abbildungen von farbigen Menschen, die wir heute in der Altstadt haben, da kann man fast nicht mehr nachweisen, wie die entstanden sind, wie viel Rassismus dabei war, wie viel nicht. Das ist auch die Argumentation eigentlich immer, ja, heutzutage könnte das Bilder im Kopf verfestigen.
Das ist darf ich da schnell einhaken? Ja, genau. Wenn Sie sagen, wie viel Rassismus ist dort damals dabei gewesen, im Vorgespräch mit Historikern, bin ich mehrmals darauf hingewiesen worden, dass man sich auch die Frage stellen muss, wenn jemand ein Haus besitzt in einer Stadt, in der Zeit, wo das entstanden ist und wo die Inschriften entstanden ist, tut er etwas auf sein Haus, wo irgendwie umstritten ist oder wo negativ konnotiert ist, eigentlich nicht. Sondern es wäre ja eher etwas, wo er stolz auf das ist.
Ja, das ist zum Teil auch so gewesen. Also, das kann man zum Teil belegen, zum Teil auch nicht. Das hat eine gewisse Weltläufigkeit signalisiert natürlich auch. Aber natürlich, das muss man schon sehen, immer vor dem Hintergrund, man hat natürlich die Menschen damals schon nicht ganz gleichwertig gesehen, oder? Also, man hat in der gleichen Zeit haben die Menschen zum Teil vorgeführt auf Jahrmärkte etc. Also ja. wie Tiere eigentlich, oder? Und das muss man schon im Hinterkopf haben. Aber es ist eine andere Zeit gewesen und man hat das ist neu gewesen, oder? Man hat ja Schwarze nicht kennt gehabt und man hat vielleicht auch eine gewisse Ehrfurcht, vielleicht auch mit Furcht gehabt, oder? Umgekehrt ist mir übrigens vor ein paar Jahren passiert, wo ich mit meiner Freundin in Madagaskar gewesen bin, hat ein kleines Mädchen, die sind dunkelhäutig dort, hat meine Freundin gesehen und hat angefangen zu heulen, weil ich noch nie einen weissen Mensch gesehen hat. Also,
ja.
Das ist vielleicht ganz ein ähnlicher Effekt, oder es ist eine gewisse Furcht, aber man weiss auch, das ist weltläufig, das ist Kolonialismus, wir erobern die Erde, etc. Ja. Das ist der Hintergrund, von dem man das Ganze muss sehen. Und, das ist das eine. Was aber gleichzeitig natürlich passiert ist, durch die technologische Überlegenheit, wo der Westen oder die kolonisierenden Mächte hatten, hat man natürlich die Menschen wirtschaftlich zu seinen Gunsten eingesetzt. Das klingt jetzt sehr nett, aber man hat sie einfach versklavt.
Nein, wir reden von Sklavenhandel. Wir kommen noch auf das, oder? Wenn wir über Kolonialismus
reden. Ihre Frage ist aber,
wegen Lenin
zum Beispiel. Der Lenin ist jetzt einfach ein Beispiel, oder? Ich glaube, die Schwierigkeit dort ist, die Ungleichbehandlung, weil während man bei meinen nicht so recht weiss, was der Hintergrund ist und das doch schon ein Zeitchen her ist, zum grössten Teil, ist die Lenin-Geschichte ungefähr gut 100 Jahre her, oder 1917, 18 hat er da gewohnt. Er ist von da in die Oktoberrevolution gezogen, hat dort angefangen, das Gulag-System aufzubauen, wo hunderttausende Menschen nach politischen Kriterien letztendlich vernichtet worden sind. Und das weiss man. Und trotzdem hat es im Volkshaus eine Plakette, die ist erst, ich glaube, in den 60er Jahren von den Sozialdemokraten dort errichtet und feierlich eingeweiht worden, wo man von diesen Gulag schon lange gewusst hat, oder? Und gleichzeitig hat es auch eine Plakette, völlig eine unkritische, die auch eine sozialdemokratische Mehrheit aufgehängt hat, am Haus an der Spiegelgasse, wo der Lenin gewohnt hat, wo er noch Bücher geschrieben hat, bevor er dann in die Oktoberrevolution gegangen ist. Das ist ein sehr problematischer Aspekt. Man weiss ja, wo er sich bewegt hat, der Lenin, dass er da einen Vortrag gehalten hat. Und das wird nicht kontextualisiert, obwohl da Millionen von Opfern letztendlich darunter gelitten haben, oder?
Warum ist das so? Es gibt einen langen Streit, einen historischen eigentlich, zwischen der Rechten und der Linken, was schlimmer ist und was mehr thematisiert wird. Der Terror von rechts, vom Hitler-Regime, oder der Terror von links, vom Stalin und der Leninismus?
Also ich glaube, so Opferbuchhaltungen sind immer schwierig und führen zu nichts. Oder? Ja, das ist letztendlich, oder? Wer hat wie viel, etc. Es ist für das Individuum, das betroffen ist, ist es völlig irrelevant, unter welchem Regime es letztendlich gelitten hat oder gestorben ist. Das ist ganz klar. Darum sind das immer schwierige Sachen. Aber historisch ist es natürlich schon nicht irrelevant, ob jetzt jemand vielleicht 10 Menschen auf dem Gewissen hat oder 1 Million Menschen auf dem Gewissen hat. Das ist dann schon, gibt dem einfach ein anderes Gewicht und vielleicht auch einen anderen Bedarf nach Erinnerung. Auch weil es natürlich viel mehr Nachfahren gibt von diesen Menschen. Ich denke, Ob jetzt ein oder das andere mehr gewichtet wird, das ist eine Frage vom Zeitgeist, vielleicht auch eine Frage vom politischen Umfeld, und das ist das, was ich eben für falsch halte. Wir haben in der Stadt Zürich ein anderes Beispiel, und das ist das Schauspielhaus. Das Schauspielhaus ist bekannt für den Zweiten Weltkrieg, so ein bisschen, ist eigentlich die einzige namhafte deutsche Bühne gewesen, wo man sich kritisch hat können gegenüber dem nationalsozialistischen Deutschland, wo eigentlich um uns herum war damals, äußern. Und das ist historisch.
Das war eine Oase,
die
richtig,
genau. Und das wäre für mich jetzt auch irgendwo ein Gedenkort, oder was passiert mit dem Gedenkort? Die Stadt will ihn abreißen, zum in dem Sinne einen logistisch besseren Bau können dort anstellen. Ja. Da muss ich auch sagen, das ist für mich auch ein schwieriger Umgang mit Geschichte. Vor allem muss man sich überlegen, ist es überhaupt nötig? Das ist eine andere Frage. Aber ich glaube einfach schon, dass da nicht mit gleichen Ellen gemessen wird, weil man wahrscheinlich würde jetzt Expertenkommission auf das ansetzen, dann würde die logischerweise auf den Schluss kommen, das muss man auch irgendwie kontextualisieren oder was, oder? Also, aber da ist sicher in der Stadt Zürich eine politische Schlagseite da, das ist ganz klar. Wobei, wie gesagt, das relativiert natürlich das nicht, die kolonialen Berührungspunkte von der Stadt Zürich.
Ja. Also, über die reden wir trotzdem, das ist klar, und das ist auch stark im Fokus jetzt. Und der koloniale Bezug, der Sklavenhandel, der ist natürlich auch aufgebracht worden, der wird jetzt immer mehr zu einem Thema. Zum Beispiel hat man eine Historikergruppe eingesetzt, um zu untersuchen, was die Familie Nescher zu tun hat mit Kolonialismus und mit Sklavenhandel. Wegen dem grossen, in meinen Augen, tollen Denkmal vor dem Bahnhof, vom Alfred Escher. Und ist eigentlich noch verrückt. Also wir sind in einem grossen Spannungsfeld zwischen unglaublichen Leistungen. Viele von den wichtigen Instituten in der Schweiz gehen auf den Escher zurück. Kreditanstalt, Rentenanstalt, Gotthardtunnel und so weiter. Also ohne den Mann wären wir gar nicht dort, wo wir sind. Aber seine Onkel, zwei Onkel, sind tatsächlich nicht im Sklavenhandel verstrickt gewesen, aber haben auf Kuba Sklaven gehabt. Wie relevant ist das?
Also sie haben Sklaven beschäftigt, das sind ich glaube knapp 90 gsi, und es gab vielleicht noch ein bisschen weiter, der Alfred Escher hat dann auch Geld geerbt, wo letztendlich auch aus Erträgen von der Plantage auf Kuba rausgezogen worden sind, oder? Den Berührungspunkt gibt's. Ich glaube, das zieht sich durch die ganze Geschichte, wo Licht ist, da ist auch Schatten, das betrifft fast jeden Herrscher letztendlich, es betrifft auch den Alfred Escher. Und ich glaube, auch da ist der richtige Umgang, dass man das in einen Kontext setzt. Er selber hat keinen Sklavenhandel betrieben, das muss man schon klar sagen. Mhm. Aber er hat indirekt letztendlich davon profitiert, er hat wahrscheinlich auch davon gewusst. Er ist nämlich, glaube ich, einmal in Kuba gewesen und hat sich das angeschaut, oder?
Okay.
Also von dem her, man muss ich glaube, es ist nicht überraschend. Jede Person, die irgendwo durch so weit kommt, Ja, da hat es wahrscheinlich auch irgendwo schwierige Referenzen dabei. Man muss die im Zeitgeist sehen, in der Geschichte sehen, aber ich habe kein Problem damit, wenn man die entsprechend kontextualisiert. Ob jetzt da das Abreißen von so einem Denkmal, ob das gerechtfertigt ist, glaube ich nicht. Das bringt dann nichts. Genauso wenig, wenn ich würde verlangen, dass man zum Beispiel jetzt die Stalin-Plakette im Volkshaus abreißt. Das ist für mich nicht nötig. Das ist ein Zeitdokument. Lenin, ja, sorry. Lenin abreißt, der Stalin zum Glück nicht. Das wäre noch schlimmer.
Ja.
es ist ein Zeitdokument und, das kann man lassen, aber man muss es auch in den Kontext stellen. Und es ist eben interessant, oder es gibt eine Gruppe, wo von der Stadt eingesetzt ist zum Escher. Es gibt eine zu diesen Geschichten mit diesen farbigen Menschen auf diesen Altstadthäusern, aber es gibt eben zum Beispiel keine zum Lenin, ja. Oder?
Also es gibt verschiedene Gruppierungen, es gibt noch mehr jetzt. Die Verwaltung macht quasi einen recht grossen Aufwand für diese Sachen. Aber das lassen wir jetzt mal so stehen, wie stark dass der Fokus ist auf diese Sachen. Was mich interessiert ist, wir reden ja über das, wie sich Menschen verletzt fühlen, wie sich Menschen diskriminiert fühlen oder beleidigt. Und weil man nicht will, dass man das Menschen zufügt, will man es entfernen. Und jetzt kommen wir in eine Diskussion hinein, wo die Frage sich stellt, muss man das machen? Müssen wir alle Menschen und jede Minderheit schützen vor Sachen, die können unangenehm sein? Und da gibt es den Begriff von der sogenannten Cancel Culture. Ich weiss nicht, ob man direkt einen Zusammenhang machen kann. Aber die Cancel Culture hat ja damit zu tun, dass man unangenehme Sachen nicht mehr sagen will oder nicht mehr darf sagen. Und da gibt es zwei Seiten in der Debatte. Die das kritisieren, die Cancel Culture, die sagen, unsere Meinungsfreiheit ist in Gefahr. Die Gegenseite sagt, nein, das ist eigentlich ein Kampfbegriff von der Bürgerlichen oder von der Rechten, das sind konservative Ansichten, weil die das nicht wollen.
Also Cancel Culture ist relativ ein abstrakter Begriff, der von einer gewissen Elite gebraucht wird. Die Instrumente von der Cancel Culture sind allgemeiner bekannt. Das sind die niederschwelliger sind Shitstorms. Das ist bekannt, oder? Ja. Es hat aber Cancel Culture hat es zu jeder Zeit gegeben. Also die sich nicht mehr geäussert haben, weil man Nachteile befürchtet hat. In der DDR hat man lieber nichts gesagt, oder? Oder dann wirklich nur, wenn die Haustür geschlossen war und gar keiner zugelassen hat, oder? Weil der Nachbar ja könnte und so. Dort ist dann schon ein bisschen handfester geworden, die Cancel Culture. Und im Russland, so Mitte vom letzten Jahrhundert, dort ist es dann sehr handfest gewesen. Wenn man sich dort zu fest geäussert hat, dann ist man irgendwann mal ja, im Gulag gelandet, oder? Das ist auch Cancel Culture. Also die sind wirklich cancelled worden, oder? Von dem her, das, was wir heute erleben, ist noch relativ harmlos, aber für mich nicht unproblematisch, weil, und da würde ich jetzt halt auch wieder in die Geschichte zurückschauen, wenn man, ist es schwierig geworden, gesellschaftlich, wenn man keine freie Meinungsäußerung mehr gehabt hat. Egal in welche Richtung, oder? Dann ist es schwierig geworden. Wenn man die Meinung hat können äussern, dann, und alle ihre Meinung können äussern, dann gehe ich davon aus, und die Medien auch ihre Rolle wahrnehmen, und man Medienfreiheit hat, dann gehe ich davon aus, dass die Bevölkerung, und da halte ich eben wahrscheinlich ein bisschen mehr von der Bevölkerung als unsere Stadtregierung, sich schon eine Meinung kann bilden und einigermaßen das ausgewogen kann anschauen kann. Und darum glaube ich auch nicht, dass eben, dass so Sachen nötig sind, sondern die Bevölkerung ist nicht ganz blöd. Die Bevölkerung kann viel mehr einordnen, als das man meint. Und man muss es nicht wegstellen von der Bevölkerung.
Es sind ja Trends, die vor allem aus Amerika kommen, von den Universitäten, auch in Deutschland, wird das relativ gross jetzt. Und es gibt aber auch Gegenbewegungen. Es gibt zum Beispiel 130 Professoren von einem sogenannten Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, die sich echte Sorgen machen, die sagen, gerade die freie Meinung und vor allem die freie Forschung darf nicht unter dem Druck passieren von moralischen oder von ideologischen Beschränkungen.
Ich glaube, es findet auch in der Schweiz statt an den Hochschulen. Also es hat wiederholt an den Hochschulen Fälle gegeben, wo gewisse Personen haben wollen Referat halten, wo nicht strafrechtliche Relevanz vorgebracht haben in der Regel. Wo vielleicht auch nicht ganz meine Meinung vertreten, aber wo dann im Prinzip da gehindert worden sind. Und das ist schon sehr schwierig, wenn eine Hochschule als Ort vom Diskurs, oder vom Klingenkreuz, aber mit Wort, dann plötzlich so Sachen nicht mehr zulassen. Aber es sind nicht die Hochschulen, die es nicht zulassen, muss man klar sagen, die Hochschulen verteidigen das eigentlich eher, sondern es ist die Studentenschaft, die das oft, oder gut, ein Kern von der Studentenschaft, wo das nicht unterstützt. Ich glaube, auch da kann man einen Bogen schlagen zur heutigen Zeit. Wer sich heutzutage wagt, auch schon nur wagt, irgendeinen Entscheid vom Bundesrat oder Geschwindigkeit von der Öffnung bei Corona anzuzweifeln, der ist sehr schnell Corona-Leugner, oder? Also, man tut ihn gar nicht mehr anschauen, was die Person zu sagen hat, sondern du zweifelst an dem, was der Bundesrat macht und an der hochheiligen Taskforce, du bist ein Corona-Leugner. Anstatt im Prinzip das auszudiskutieren und zu sagen, ja, es gibt wahrscheinlich verschiedene Wege, wenn man weltweit schaut, wie die Staaten mit dieser Pandemie umgehen. Es gibt nicht nur eine Lösung, oder? Und das kann man diskutieren. Und darum denke ich, ja, das findet auch in der Schweiz statt und das findet auch heute statt. Und genau darum finde ich es wichtig, dass man eben die Meinungsfreiheit hat. Und ich beobachte immer mehr, dass man sehr schnell in eine Ecke geschupft wird. Und zwar heutzutage, es ist auch schon anders gewesen, aber heutzutage sehr oft von links. Es hat aber Zeiten gegeben, wo da ist das von rechts gekommen. Das ist mir völlig bewusst, oder? Ja.
Gut, das mit dem Punkt ist eigentlich, wo Sie sagen, ist etwas innerhalb von unserem Rechtsrahmen oder nicht? Das müsste ja der entscheidende Punkt sein. Es gibt Parteien, die verboten sind, oder es gibt ein Antirassismusgesetz, das ganz klar definiert, was man nicht darf sagen. Richtig. Und das ist auch in Ordnung. Aber wir reden jetzt über einen Bereich, wo moralische Parameter anfangen zu spielen und wo Institutionen unter Druck gesetzt werden und sagen, wir wollen den Redner nicht hören, weil der nicht in unser Meinungsbild hineinpasst. Das ist ja eigentlich der entscheidende Punkt.
Richtig. Ich glaube, es geht dann eben noch weiter. Es hat ja in der Stadt Zürich Fälle gegeben. Ich weiss von zwei Restaurants, die in der Presse waren. Eins ist in dem Opernhaus, wo SVP-Politiker, ich bin nicht SVP-Politiker, wo SVP-Politiker ausgeladen worden sind. Also, die haben nicht in das Restaurant dürfen, oder? Machen Sie das mal mit einer anderen Bevölkerungsgruppe, mit einer anderen Minderheit, so wie die SVP-Wähler auch eine Minderheit sind letztendlich, oder?
Ist das nicht, also wir reden jetzt nicht vom Roger Köppel und der Redaktion, wo in einem bestimmten Restaurant sich getroffen hat für
Das ist der eine Fall und der andere Fall ist, ich glaube, es behaftet Sie mich nicht darauf, der Herr Mörgeli, der hat in einem Restaurant hinter dem Opernhaus, hat ja dort zwei, bei der Dufourstrasse, mit einer anderen Person sich treffen. Und wo die realisiert haben, wer das ist, ist er freundlich wieder ausgeladen worden. Mich eigentlich ein unglaublicher Vorgang, oder? Ein unglaublicher Vorgang. Und das ist, also, wenn man das weiterdenkt, ich meine, da kommt man zwangsläufig. Natürlich hat man da Reminiszenzen als Nazi-Deutschland. Oder auch Amerika, wo irgendwie die Schwarzen müssen hin im Bus sitzen, wenn sie überhaupt dann dafür mitfahren und so weiter.
Und aber da muss ich sagen, das kann doch nicht. Ein bisschen, weil gerade die beiden Personen sind natürlich auch gern Provokateure und sind gern Polemiker. Das und sind's. Dass dort Leute ein bisschen ja, sensibel oder negativ reagieren, ist eigentlich nachvollziehbar.
Ja, das sind sie durchaus. Ich teile dann ihre Meinung sehr oft auch nicht, aber um das geht es nicht. Es geht um das, was Sie vorher gesagt haben. Bewegen Sie sich im rechtlichen Rahmen, oder? Hm. Wenn Sie es nicht machen, dann kann man Sie anzeigen, oder? Solange Sie es machen, finde ich so ein Verhalten sehr schwierig. Stellen Sie sich vor, ich würde jetzt ein Restaurant betreiben und würde sagen, ich tue grundsätzlich keine Sozialdemokraten oder keine AL-Politiker bedienen. Ich glaube nicht, dass das
der Shitstorm wäre groß und das wäre eigentlich dann genau das Umgekehrte.
Ja, wäre genau das Umgekehrte.
Man muss sowieso viel bei diesen Sachen sich immer die umgekehrte Situation überlegen, um feststellen, ob etwas verhebt oder nicht.
Auf jeden Fall, das ist meine Angst. Ich sage immer, lieber auch die dummen und die extremen Schnurren lassen und eben alle Schnurren lassen, weil gewisse tun ja dann so dumm schnurren, dass sie sich selber demaskieren. Das ist ja dann auch okay, oder? Mhm. Und die Bevölkerung soll sich dann eine Meinung bilden, als dass man gewisse Meinungen unterdrückt. Ich glaube, das Unterdrücken von Meinungen bewirkt meistens das Gegenteil von dem, was man erreichen will. Oder? Weil dann kommen die Verschwörungstheorien und so weiter. Und ich glaube, je transparenter, je offener man ist, je offener man den Diskurs zulässt, im rechtlichen Rahmen, desto sicherer sind wir als offene Gesellschaft, dass wir auch so können offen weiterleben, wie wir das wollen.
Das ist natürlich auch klar, eine bürgerliche oder eine liberale Position, dass man den Leuten auch Vertrauen schenkt und sagt mir, die Leute müssen selber ihre eigene Verantwortung auch wahrnehmen und die freie Meinung ist so ein wertvolles Gut auch in einer Demokratie, dass ich erstaune, dass es gerade in Amerika so ein Trend geworden ist, wo ja die Meinungsfreiheit absolut zentral ist. Da haben wir ja sehr, sehr viel gemeinsam mit den Amerikanern.
Ich glaube, das ist eben auch eine Elfenbein-Diskussion, wo da geführt wird. Das ist eine
Elfenbein-Diskussion?
Ja, was ist ein das? Elfenbeinturm.
Ach so, ja.
Ja. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die sehr eine kleine Schicht führt. Auch das, was wir jetzt diskutieren. Die meisten Leute auf der Straße werden von Cancel, mit dem Begriff Cancel Culture wahrscheinlich nicht viel können anfangen, oder? Von dem her, ich glaube, am Stammtisch in Amerika, sofern es dort noch Stammtisch gibt, ist das nicht das Problem, sondern das Problem ist wirklich an den Hochschulen, wo relativ akademische Elite sich so anfängt, vielleicht in die eine oder die andere Richtung durchsetzen. Aber ich glaube nicht, dass das ein Abbild ist von Amerika. Das glaube ich nicht.
Okay. Aber zurück in die Schweiz. Also ich erlebe es doch relativ viel, dass Leute sagen, wir dürfen eigentlich nicht mehr sagen, was wir denken. Weil dann haben wir sofort einen Shitstorm oder wir dürfen heute nicht mehr irgendwie mal ein bisschen über die Schnur hauen, indem man etwas ungeschickt sagt. Bei der Politik ist es doch sehr delikat worden, wenn ein Politiker einen falschen Begriff oder eine falsche Redewendung verwendet, dann hat er relativ schnell einen Shitstorm am Hals.
Ja, ich kann mich erinnern an einen Fall, da bin ich noch im Gemeinderat gewesen, da hat ein SVP-Politiker den Begriff Asylant gebraucht, statt Asylsuchende. In der Bevölkerung reden sehr viele Leute von Asylanten. Zum Teil hat sogar der Bund früher auch davon geredet, oder? Die Reaktion ist dann gewesen, dass ein AL-Politiker aufgestanden ist und ihn Arschloch bezeichnet hat. Und das ist offenbar die angemessene Antwort. Es ist ein problematischer Politiker gewesen, der das gesagt hat. Das ist ja so. Nur ist einfach die Frage, oder? Und da sind wir bei diesen Begriffen. Und das ist ein Bereich, wo ich schon überfordert bin, wo aber Leute, die sich weniger mit dieser Frage beschäftigen, die erst recht überfordert sind. Wir haben immer mehr Begriffe, die verbrennen. Und sie verbrennen immer schneller. Oder? Und dann müssen wir wieder neue Begriffe suchen, oder? Also, der Schwarz ist schon fast schwierig heutzutage, oder? Heute ist People of Color, muss man, ich glaube, sagen. Und das ist, also, die wechseln sich immer schneller Erfolg ab, die Begriff. Aber das ist eben auch wieder nur eine kleine Blase, die dann die braucht, oder? Plus gewisse Medien, die brauchen, wo dann die anderen früher oder später automatisch nachziehen. Und das ist für mich eine schwierige Entwicklung, weil mit dem, es hilft nichts aus dem, Dunkelhäutige jetzt ein People of Color zu machen, weil irgendwann ist auch der Begriff verbrannt und der nächste verbrannt. Das hat damit zu tun mit der Einstellung von der Bevölkerung gegenüber den Menschen, wo vielleicht schwierig ist. Und dann verbrennen die Begriffe automatisch. Ich glaube, man muss die Einstellung ändern und nicht den Begriff ändern. Oder wir probieren mit Begriffsänderungen, immer schneller Begriffsänderungen, das Problem in den Griff bekommen. Und ich muss sagen, nein, das ist nicht die Lösung. Das geht für mich in die gleiche Richtung wie, dass man eben, Bilder von schwarzen Personen aus dem öffentlichen Raum entfernt. Das ist nicht die Lösung, oder? Sondern man muss in den Köpfen die Haltung ändern gegenüber dem, damit die Leute eben so, wie mir das auch passiert, so ein bisschen leicht erstaunt, leicht mit Befremden vielleicht auch zur Kenntnis nehmen, aber das eben auch können vielleicht einordnen, oder? Wenn man ihnen entsprechend vielleicht auch das Umfeld erzählt, oder?
Genau, die Frage ist, was ist der richtige Weg, wo wir als Gesellschaft gehen? Und wenn man jetzt das weiterdenkt, nochmal zurück zum Beispiel vom Moor. Es gibt ja einen Haufen Familien, die Moor heissen. Mhm. Oder es gibt eine Mörli-Strasse. Die Frage ist, wie gehen wir dann, müssen die Familiennamen geändert werden, zum Beispiel, oder muss man die Strasse umtaufen?
Gut, also meiner Meinung nach nicht. Es ist denen Familie freigestellt, einen Antrag zu stellen, ihren Namen zu ändern, wenn sie es für nötig finden, oder? Aber ich glaube, mit dem bewirkt man nichts. Man kann nur im offenen Diskurs die Haltung der Leute ändern. Ich glaube, jeder Mensch, der Kontakt hat mit oder regelmäßig Kontakt hat, auch mit anderen Bevölkerungsgruppen, das müssen jetzt nicht nur Schwarze sein, das können auch Ex-Jugoslawen sein, es können orthodoxe Juden sein, genau. Oder? Der merkt relativ schnell, du, das sind ja normale Menschen, da gibt's die Netten und die ein bisschen weniger Netten, wie bei uns auch, oder? Also, von dem her, je eher der Kontakt stattfindet, desto weniger nötig ist das auch.
Das ist für mich gar keine Frage. Also, wir haben einen Freundeskreis, der so divers ist, der aus all diesen Gruppierungen fast besteht. Und ich bin als Reporter in 70 Ländern gewesen, glaube ich, habe viel in Afrika gedreht. Darum, für mich ist das eben, wie Sie sagen, eine sehr, sehr, sehr akademische Diskussion. Aber ich nehme natürlich zur Kenntnis, dass die Leute, und das muss man ernst nehmen, sich durch gewisse Sachen auch beleidigt oder rassistisch angegriffen fühlen. Und das haben wir gesagt, das ist nicht unser Thema heute. Die Frage ist, was machen wir und wie weit gehen wir? Und wir haben jetzt noch eine neue Entwicklung, die hat sich sehr schön herauskristallisiert bei der Inauguration von Joe Biden als neuer Präsident, wo die schwarze, junge Dichterin, die Amanda Gorman, ein tolles Gedicht rezitiert hat. Und jetzt wollte man das übersetzen. Und jetzt ist plötzlich die Frage aufgetaucht, ist es überhaupt möglich, dass jemand, der nicht schwarz oder People of Color ist, der also nicht gleich tickt wie die Dichterin, das kann übersetzen?
Ja, ich glaube, und darum bedauere ich sehr, dass niemand von diesen Protagonistinnen, die in dieser Gruppe waren oder das Ganze auch beführt haben in der Stadt Zürich, gekommen ist. Weil es ist mir schon bewusst, es ist etwas anderes, ob man als Außenstehender über das redet oder ob man selber eine betroffene Person ist. Und dann hat man möglicherweise eine andere Sichtweise. Das ist mir schon bewusst. Ich bin insofern betroffen, als dass ich eben einer von der Gemeinden bin, also von denen, wo sich vielleicht die falsche Meinung bildet, oder? Von dem her bin ich schon auch betroffen, aber nicht betroffen in dem Sinn, dass ich die Nachteile davon habe, das ist klar. Und das geht ja eigentlich in eine ähnliche Richtung, dass man quasi sagt, ja, nur eine betroffene Person kann das überhaupt machen. Ich glaube, das ist jetzt für mich nicht so ein relevanter Punkt, wenn man der Ansicht ist, dass das eine schwarze Person muss übersetzen, dann soll das eine schwarze Person übersetzen. Da bin ich also völlig schmerzfrei.
Ich versuche nur einen Bogen zu finden zu der neuen Thematik von der Identitätspolitik. Und ich weiss gar nicht genau, wie man das korrekt muss definieren, aber es geht im Grunde noch darum, dass man Leute anfängt, die Gruppen einteilen, nach ihrer Hautfarbe, nach ihrer Sexualität natürlich. Heute haben wir ja einen ganzen Haufen sexuelle Identitäten, Mann, Frau, das ist eigentlich vorbei. Im Alltag nicht unbedingt, aber auch so ein bisschen in der akademischeren Diskussion, bei den Gruppierungen, die sich bilden natürlich. Was halten Sie von dem?
Ja, also grundsätzlich ist das Schöne, wir sind alle in irgendeinem Bereich eine Minderheit, oder? Alle von uns sind irgendwo eine Minderheit. Sei das religiös, sei das von der Hautfarbe, sei das von der politischen Haltung. Und man kann natürlich beliebig viele Minderheiten definieren. Früher, ich sage immer so das Beispiel, früher hat man gesagt, divide et impera, also teile und herrsche, oder? Du schaue, dass das kleine Einheiten gibt, die am liebsten sich gegenseitig bekämpfen, dann hast du nämlich Macht drüber, oder? Und das ist für mich eine Tendenz, die im Moment stattfindet, anstatt dass man Verständnis schafft füreinander, macht man genau das Gegenteil. Man separiert die Gesellschaft in ganz viele kleine Splittergruppen und schafft Gräben. Und jede von diesen Gruppen fühlt sich in irgendeinem Bereich benachteiligt. Ist sie wahrscheinlich auch in vielen Bereichen. Für mich ist das einfach kein Zukunftsrezept. Für mich ist es das Gegenteil von einer Gesellschaft. Das ist eben ein Auseinanderreißen von dieser Gesellschaft, oder? Also, und wenn man sucht, findet jeder irgendeinen Ort, wo sie oder wo er benachteiligt ist, ja.
Es ist eigentlich interessant. Man will ja mehr Gerechtigkeit gegenüber Gruppierungen und schafft aber eigentlich eine neue Gräbe.
Ja. Das ist das, was man jetzt gesagt hat.
Ja, richtig. Genau. Ja, manchmal ist es so, wenn man etwas wiederholt, dann kommt der Gast nochmal auf eine neue Erkenntnis oder auf eine neue Formulierung vom Gleichen.
Ich bleibe dabei.
Aber ich fasse das zusammen, das sehen Sie so. Die Frage ist für mich eben, wie ist das jetzt eine rein akademische Diskussion, die wir da führen, weil Sie sind Politiker, ich bin Journalist, oder ist das eine Entwicklung, die langsam in der breiten Bevölkerung anfängt zu wirken und die eigentlich auch für die Schweiz wirklich nicht gut ist oder sogar in eine Richtung geht, wo es schlecht wird für uns als Demokratie.
Was jetzt die Identitätspolitik oder Cancel Culture? Oder?
Ich würde sagen Cancel Culture. Also ja. das ganze Thema von, wir müssen können sagen, was wir denken, wie wir müssen uns frei können äußern.
Ja, ich glaube, ich habe das verraten. Ich, das ist für mich eigentlich der Grund, wieso ich mit dem Ganzen extrem Mühe habe. Sagt das jetzt, dass man probiert, Geschichte zu überpinseln, wenn sie nicht so schön ist und einem heute nicht mehr ganz passt, oder? Oder sagt das, dass man Gruppierungen, die anders denken, vielleicht auch objektiv sehr problematisch denken, dass man die probiert, mundtot zu machen? Weil mundtot machen hat noch nie wirklich funktioniert. Also entweder muss man es brachial machen, das hat schon auf seine Art funktioniert, aber nicht so, wie man es dann gern hätte. Oder es gibt eben eine Gegenbewegung. Oder genau die Gegenbewegungen, Verschwörungstheoretiker, die Klimaleugner ist das Pendant jetzt in der Klimafrage. Genau. Es gibt überall, ja. Man sieht immer, es gibt immer die Gruppierungen. Oder? Und jeder, der nicht in den Mainstream hineinpasst, wird in der Ecke hineingestellt, oder? Mhm. Also bei Corona sind es die Corona-Leugner, beim Klima sind es die Klimaleugner, also sind alles Leugner, oder?
Ja. Und das kommt ja eigentlich von der Holocaust-Leugner her.
Leugner, richtig, also
ist
genau.
So hochproblematisch, richtig, wenn man jemanden als Leugner richtig. Bezeichnet.
Und es ist, ich muss sagen, aber ich glaube, das sieht ja jeder vernünftige Mensch, ein Teil von diesen Corona-Leugner sind tatsächlich problematisch unterwegs. Ein Teil.
Absolut. Oder?
Ein Teil von der Klimaleugner sind auch problematisch unterwegs, oder? Man kann, beim Klimawandel kann man über die Massnahmen diskutieren. Ich glaube, dass er existiert und mit größter Wahrscheinlichkeit menschengemacht ist. Über das muss man nicht diskutieren. Das ist wohl so. Es ist die Frage, wie man damit umgeht. Gleich wie beim Rassismus. Wie geht man damit um? Und beim Holocaust ist es ein bisschen anders. Dort ist, ich glaube, jeder, der das leugnet, hat irgendwie ein Dachschaden.
Dort haben wir einfach ganz andere Fakten.
Faktenlage ist offensichtlich dort. Da muss man nicht drüber diskutieren. Da muss man schon sehr einen grossen Dach. Da sind eigentlich alle, die in die Richtung gehen, sind neben den Schuhen, oder? Aber in der anderen Gruppierung eben nicht unbedingt, oder? Und, das ist für mich eine sehr schwierige Entwicklung, wenn dann, eine gewisse Elite, die Leute einfach, und das ist ja die Elite, die in eine Ecke reindrängt, oder? Weil ich nicht glaube, dass die Leute ihre Meinung ändern, sondern ich glaube eher, dass die Leute sie sich radikalisieren, letztendlich. Und viel extremer werden noch, weil sie sich nicht verstanden fühlen, weil sie sich übergangen fühlen, weil sie eben gecancelt werden, oder? Weil ihre Meinungen nicht erscheinen in den Medien. Das ist, das ist für mich kein Zukunftsmodell für die Schweiz.
Es könnte eigentlich eine kontraproduktive Wirkung haben, tatsächlich. Hat man das Gefühl, gerade jetzt, wenn man Corona-Debatte anschaut, dass sich die Leute radikalisieren. Und ich finde das sehr schlecht. Also, ich habe mich ja intensiv mit dem Thema auch beschäftigt und habe auch eine kritische Einstellung. Aber mir ist dann auch unwohl geworden dabei, wie Leute quasi anfangen, in einer Blase rein sein und sich radikalisieren. Und ich habe auch das Gefühl, das, was Sie gesagt haben, es muss möglich sein, dass man normal und auf diesen Fakten, die vorhanden sind, zumindest, dass man über die diskutiert. Und das sind ein Haufen Themen, die wir haben, wo mehr und mehr in einem gewissen Sinn tabuisiert werden.
Ja, sehe ich genau gleich. Ich kann leider nicht widersprechen. Es ist, ich fürchte, dass das immer mehr wird kommen, dass das als Erfolgsrezept angeschaut wird, in der Politik. Wenn jemand nicht dem Mainstream entspricht, dann wird entweder nicht mehr erwähnt, oder wenn sie oder er erwähnt wird, dann eben in so einer radikalen Ecke rein. Und wer sich eh schon radikal fühlt, ja, der wird wahrscheinlich auch radikal, weil der wetten das an, der nimmt das andere und wie nicht mehr zur Kenntnis, verzieht sich in eine Social Media Blase rein, wird dort bestätigt in ihren Meinungen. Und dann kommt es aus, also ich erlebe das auf Social Media auch sehr stark, dass es zum Teil Leute gibt, wo meine Kritik vielleicht an gewissen Massnahmen oder am Umgang mit Corona teilen und dann wie das Gefühl haben, es geht noch viel weiter, sie fühlen sich dann ein bisschen verstanden. Und für mich ist dann aber das die Kritik und für sie ist dann ganz noch viel weiter und sie weitert da ganze Geschichte.
Das ist dann fast eine Bestätigung von ihrer, sag jetzt mal, Verschwörungstheorie.
Richtig. Also es ist zum Teil, dann schreibst du etwas und dann kommen darunter Kommentare, wo man sagt, ja, ganz so habe ich es eigentlich nicht gemeint, oder? Und das ist noch schwierig, oder? Also, weil am Schluss ist der ganze Kontext, der gesehen wird, und eigentlich hast du ja nur einen kleinen Teil dazu beigetragen, oder? Das kann man aber, muss man auch sagen, kann man natürlich und wird auch bei Social Media als Instrument eingesetzt, hüben wie drüben, dass man im Prinzip etwas unverfänglich sagt, aber ganz genau weiss, wie die Leute werden reagieren und wie sie werden darauf anbeissen, oder?
Okay.
Auch problematisch findet aber auch statt, natürlich, oder? Weil da hat man ja selber nichts gesagt, oder? Man ist ja ganz sachlich gewesen, aber man tut in dem Sinn, ja, die Leute aufwühlen, oder? Und antreiben durch das. Das ist auch etwas, was es gibt.
Über Social Media könnte man natürlich noch stundenlang reden. Das ist eine Entwicklung, die ganz eigene Dynamiken angenommen hat. Mhm. Aber das lassen wir jetzt auf der Seite. Ich will auch nicht mit so einem schweren Ton aufhören. Weil ich bleibe selbstverständlich dran an den Gruppierungen, die wir jetzt nicht eingeladen haben. Ich bin sicher, das funktioniert auch mal. Und dann machen wir ein Streitgespräch oder machen das Einzelgespräch dann mit der Gegenseite. Und das ist das Schöne an diesem Medium. Wir haben alle Zeit von der Welt, um die Sachen zu diskutieren. Heute haben wir mal mit Ihnen angefangen. Ich mache da einen Schluss, sonst Sie irgendetwas ergänzen, was nicht zur Sprache ist.
Ich glaube nicht. Ich hoffe einfach, dass wir auf allen Seiten uns immer wieder hinterfragen, ob wir genügend tolerant sind gegenüber andersdenkenden Leuten und dass wir den Mut behalten, Leute reden zu lassen, auch wenn sie nicht die eigene Meinung haben, auch wenn sie Dummheiten erzählen. Weil ich glaube, die Bevölkerung ist nicht dumm und die merkt früher oder später schon, wenn Dummheiten erzählt werden. Und ich glaube, die Offenheit müssen wir haben, weil sonst ist sie in der Geschichte nie gut gekommen und ich glaube, dann kommt es auch bei uns nicht gut.
Also wenn die Bevölkerung dumm wäre und wenn das grundsätzlich unsere Haltung wäre, dann hätten wir gar keine direkte Demokratie, dann würde das nämlich gar nicht funktionieren. Ja.
Richtig,
und interessanterweise ist das natürlich in vielen anderen Ländern ein bisschen anders.
Ja.
Ich glaube, die Schweizer Bevölkerung ist nicht dumm. Danke vielmals für das Gespräch. Danke, dass Sie da waren.
Danke vielmals.
Marc Bourgeois, merci.